SRF 3.
Schweres Erdbeben im Hindukusch. Im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan hat erneut die Erde gebebt. Es gibt viele Tote. Ein weiterer möglicher Blattererbe, Gianni Infantino, Schweizer-italienischer Doppelbürger, will ebenfalls FIFA-Präsident werden. Keine guten Nachrichten. Viele Menschen sind heute weniger gut informiert, heißt es in einer Studie. Denn viele Online-Medien bringen immer weniger Politik, dafür mehr Promis. Weiterhin schönes Wetter. Auch morgen gibt es zuerst etwas Nebel, dann mit Föhn viel Sonne und rund 13 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hat heute Afghanistan, Pakistan und Nordindien erschüttert. Es hat sicher über 100 Tote gegeben, doch die Zahl wird ständig nach oben korrigiert. Das Epizentrum lag in Afghanistan, in einer abgelegenen Bergregion am Hindukusch, in einer Tiefe von über 200 Kilometern. Beben in dieser Region sind häufig, zuletzt traf es vor einem halben Jahr Nepal schwer. Karin Wenger berichtet aus Neu-Delhi.
Die Erde bebte eine Minute lang, eine unendlich lange Zeit, sagt Ahmed Jamshid, ein Afghane, der sich in Kabul befand. Wir saßen eben beim Mittagessen, als alles zu schütteln begann. Hier in Kabul hat es viele hohe Gebäude. Die Leute schrien und rannten nach draußen. Fenster zerbrachen, Gebäude bekamen Risse. Das Ausmaß des Bebens ist längst noch nicht bekannt. In der afghanischen Provinz Tachar starben 12 Schülerinnen bei einer Massenpanik, als sie sich ins Freie retten wollten. In der Provinz Badakhshan wurden Hunderte von Häusern zerstört, Straßen von Erdrutschen verschüttet und blockiert. Und auch in Pakistan stürzten Gebäude ein und mehr als 150 Erdbebenopfer wurden in einem Spital in der Stadt Peshawar an der Grenze zu Afghanistan behandelt. Da in vielen Gebieten das Telefonnetz nicht mehr funktioniere, sei die Lage ganz und gar unübersichtlich. Man werde wohl erst morgen ein klares Bild haben, sagt Dominic Parker, der Chef des Büros der Vereinten Nationen für die Koordination humanitärer Angelegenheiten, OCHA, in Afghanistan. Trotz der Stärke des Bebens ist er jedoch zuversichtlich. Wir erwarten nicht so viele Tote wie beispielsweise 2005 in Pakistan oder in Haiti. Ganz einfach deshalb, weil das am stärksten betroffene Gebiet ländlich, gebirgig und dünn besiedelt ist. Zudem ist nicht bekannt, dass in den Städten extrem viel zerstört wurde. Das Erdbeben von heute war beinahe so stark wie das große Erdbeben vor genau 10 Jahren in Pakistan. Damals starben mehr als 85.000 Menschen, Millionen wurden obdachlos. Und das Erdbeben von heute hatte eine ähnliche Stärke wie jenes Beben vor 6 Monaten in Nepal, als 9.000 Menschen umkamen. Doch anders als in Nepal und Pakistan lag das Epizentrum heute sehr viel tiefer. Das Beben war so zwar weitherum spürbar, aber es besteht die Hoffnung, dass es weniger zerstörerisch war.
Hand aufs Herz, was lesen Sie, wenn Sie im Tram oder Bus mit dem Handy online gehen?
Da möchte ich einfach kurz unterhalten werden, wenn man auf dem Tram ist oder so. Die langen Sachen kann ich daheim lesen.
Die heutige Mediennutzung macht Experten Kopfzerbrechen. Mehr dazu gleich. Jetzt aber zuerst in den Kanton Graubünden. Der will einen neuen Anlauf nehmen, um Olympische Winterspiele durchzuführen. Thomas Fuchs.
Das Kantonsparlament hat der Regierung den Auftrag gegeben, die Ausarbeitung einer Kandidatur für 2026 zu unterstützen. 3 Bündner Wirtschaftsverbände haben bereits mit den Vorarbeiten begonnen. Die Wirtschaftslage des Kantons habe sich verschlechtert, sagen die Promotoren. Deshalb seien Winterspiele nötig. Sie sollten in mehreren Regionen ausgetragen werden. 2013 hatte das Bündner Stimmvolk eine Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2022 abgelehnt. Als Austragungsorte waren damals Davos und St. Moritz vorgesehen. Der Europäische Fußballverband UEFA präsentiert einen weiteren Kandidaten für die Nachfolge von FIFA-Präsident Josef Blatter. Gianni Infantino, heute UEFA-Generalsekretär, habe die einstimmige Unterstützung des Exekutivkomitees für eine Kandidatur, teilt die UEFA mit. Der 45-jährige Infantino ist italienisch-schweizerischer Doppelbürger und ist seit dem Jahr 2000 bei der UEFA tätig, seit 6 Jahren als Generalsekretär. Mit ihm sind 7 Kandidaturen bekannt. Die Meldefrist läuft um Mitternacht ab. Äthiopien erhält für das laufende Jahr von der Schweiz zusätzlich 6 Millionen Franken. Das gab Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga bei ihrem Besuch in dem ostafrikanischen Land bekannt. Sommaruga betonte, dass sie die wichtige Rolle anerkenne, die Äthiopien bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus Nachbarländern spiele. Die 6 Millionen Franken sind Teil der Nothilfe für Syrien und seine Nachbarstaaten, welche der Bundesrat im vergangenen Monat beschlossen hatte. Zwischen Fleischkonsum und Darmkrebs gibt es einen Zusammenhang. Das stellt die Weltgesundheitsorganisation WHO auf Basis von mehr als 400 Studien fest. Verarbeitetes Fleisch wie Würste, geräucherter Schinken oder Speck werden als besonders krebsfördernd eingestuft. Beim täglichen Konsum von 50 Gramm erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit von Darmkrebs um 18%, so die Krebsagentur der WHO. Nur als wahrscheinlich krebserregend stuft die Krebsagentur unverarbeitetes rotes Fleisch ein, also Fleisch von Rind, Schwein oder Lamm. Geflügel oder anderes Fleisch wurde nicht untersucht. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.915 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,844 gehandelt, der Dollar zu 98,17 Rappen.
Info 3 Abend.
Nicht nur bei uns im Radio klingeln die meisten Smartphones, wenn etwas Wichtiges passiert auf der Welt. Dank Push-Nachrichten und Co. müsste man meinen, dass die Leute viel besser informiert sind als früher. Falsch gedacht. Weniger Politik, mehr Promis und Bildstrecken. Und vor allem kurz und knapp muss es sein. So sieht der Trend aus, zeigt eine Untersuchung im aktuellen Jahrbuch Qualität der Medien. Und das sind schlechte Nachrichten. Raphael von Matt.
Schöne neue Medienwelt. Mit dem Smartphone können wir jederzeit und überall auf alle Online-Angebote der Medien zugreifen. Und immer mehr Menschen tun das auch. Die mobile Mediennutzung nimmt stark zu. Das habe auch negative Seiten, sagt Medienwissenschaftler Marc Eisenecker. Er gibt mit seinem Team an der Universität Zürich das Jahrbuch «Qualität der Medien» heraus.
Mobil dominiert eine Konsumation von News, die sich auf kurze Beiträge bezieht und eher seichte, leichte Kost dominiert.
Gemeint sind etwa Nachrichten über Hollywood-Stars, über Unfälle und Verbrechen oder die lustigsten Katzenvideos. Eisenecker kritisiert die Medien für diese Tendenz zum seichten Kurzfutter, weil daneben die komplexen politischen Themen zu kurz kommen, wie er sagt. Es überwiege
ein Journalismus, wo man die Bürgerinnen und Bürger quasi allein lässt, komplexe Dinge nicht einordnet, nicht erklärt. Und das ist natürlich nicht gut.
Was die Wissenschaftler herausgefunden haben, deckt sich mit den Antworten bei einer Straßenumfrage. Was lesen die Leute am liebsten auf dem Handy?
Kurz und kompakt am liebsten.
Jetzt ändere die kurzen. Da möchte ich einfach kurz unterhalten werden, wenn man auf dem Tram ist oder so. Die langen Sachen kann ich daheim lesen.
Ich lese einfach 20 Minuten und dann ist gut.
Die Nutzungssituation unterwegs im hektischen Verkehr bestimmt also, was wir lesen. Das sieht auch dieser junge Mann so.
Wenn man zum Beispiel im Tram sitzt und man hat nur 5 Minuten Zeit, zack, 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 vorwärts machen, dann schnell irgendwie noch News reinknallen. Und wenn man irgendwo am Strand liegt, dann hat man dann gerne mal die Zeit in der Hand oder so und hat Zeit und Muße, um so Texte zu lesen.
Zeit und Muße haben die Leute aber immer weniger und konsumieren also mehr Bildstrecken und Kurznachrichten. Das bedeutet aber auch, was häufiger angeklickt wird, wird auch mehr angeboten. Denn die Medienhäuser achten heute ganz genau darauf, welche Inhalte am stärksten genutzt werden, weil sie auf dem Werbemarkt bestehen müssen. Und bieten folglich noch mehr Katzenvideos und Promi-News an. Als Folge davon stellt Medienforscher Marc Eisenecker fest, es stehe schlecht um den Informationsstand gerade der jungen Menschen. Eisenecker fordert deshalb dringend, dass an den Schulen mehr Wert auf Medienkompetenz gelegt werde. Die Jungen müssten lernen, qualitativ gute von weniger guten Medien zu unterscheiden.
Raphael von Matt. Wir informieren nicht nur über Promis. Online gibt's unser Infoangebot unter srf.ch/news.
Info 3 Abend.
190.000. Diese Zahl macht den Schwedinnen und Schweden langsam etwas Kopfzerbrechen. 190.000 Flüchtlinge werden bis Ende Jahr in Schweden erwartet. Kein anderes europäisches Land nimmt zurzeit so großzügig Flüchtlinge auf wie Schweden. Doch langsam stoßen auch dort die Behörden an ihre Grenzen und aus Brüssel ist nicht viel Unterstützung zu erwarten. Darum hat die Regierung nun ihre Flüchtlingspolitik verschärft. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann. Bruno Kaufmann, zuerst einmal, wie angespannt ist denn die Lage in Schweden zurzeit?
Ja, für schwedische Verhältnisse ist die Lage gegenwärtig sehr angespannt. Und das hängt einerseits mit einem Attentat eines Rechtsextremisten auf eine Schule am letzten Donnerstag zusammen, mit mehreren Toten, aber auch natürlich durch die anhaltend große Zuwanderung, die gesellschaftlich viel Druck auslöst, vor allem in Dörfern, zum Beispiel auf dem Lande, wo sich die Bevölkerung über Nacht fast verdoppelt. Und schließlich politisch auch, weil Schweden hat eine schwache Minderheitenregierung, eine zerstrittene Opposition, und das Zünglein an der Waage, da spielen die rechtspopulistischen Schwedendemokraten.
Heißt denn das, dass die Willkommenskultur in Schweden am Kippen ist?
Nein, das würde ich nicht sagen, obwohl es jetzt eine Reihe von eben Anschlägen gegeben hat, nicht zuletzt auch brennende Asylbewerberunterkünfte. Es gibt viel Druck, die Rechtsextremen sind sehr gut aufgestellt, gut organisiert, schon seit langem. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass eine überwiegende Mehrheit, wie auch 7 von 8 Parteien im Parlament, für diesen weltoffenen Sonderfall Schweden sich weiterhin sozusagen einsetzen, dazu bekennen und auch zivilgesellschaftlich viel zugunsten der Flüchtlinge läuft. Und man hat jetzt auch einen Kompromiss gefunden zwischen Rot-Grün und der bürgerlichen Opposition für eine Asylpolitik der nächsten Zukunft.
Nun will die Regierung also diese Aufnahmebedingungen verschärfen. Was heißt denn das?
Konkret heißt es, dass man statt einfach permanente Aufenthaltsbewilligungen, wenn man als Syrer zum Beispiel nach Schweden kommt, wie bisher, nur noch eine temporäre auf 3 Jahre befristete bekommt, dass man weniger Sozialleistungen sehr schnell bekommt und dass man auch den Familiennachzug nicht so automatisch wie bisher eigentlich machen kann. Man balanciert diese Maßnahmen zur Einschränkung aber auch mit größeren Anstrengungen zur Integration. Man möchte, dass Flüchtlinge und Asylbewerber sofort eigentlich auch mitarbeiten können, Arbeiten vollziehen kann, weil es an vielen Orten in Schweden Arbeitskräften fehlt. Das letztlich ist aber für die lange Zeit dominierende sozialdemokratische Partei in Schweden doch aber fast ein bisschen ein Tabubruch, eine Zweiklassengesellschaft und ist wahrscheinlich ein Ausdruck, dass die Sozialdemokraten in den Wahlen nur noch gut einen Drittel der Wählerinnen und Wähler hinter sich haben.
Schweden zieht die Schraube also etwas an. Besten Dank für diese Informationen aus Stockholm, Bruno Kaufmann. News und Hintergründe kompakt, das war Info 3 auf SRF 3 und Virus verantwortlich Pascal Schmitz und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.